Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Hinterglas, dein tierischer Podcast über Aquaristik und Terraristik. Am Mic für dich, Pascal von Aquaterra TV.
Und damit herzlich willkommen hier zur ersten Weihnachtsfolge von Hinterglas.
Und Ben von God of Sloths.
Ja, ein fröhliches Weihnachts-Vorweihnachtsfest euch allen. Und heute haben wir euch Geschenke mitgebracht aus den tiefen Internet-Tiefen von Instagram. Für euch mit am Mikrofon, Lynn.
Möchtest du auch Teil der nächsten Folge sein? Hinterlass uns einfach einen Sprachkommentar mit deiner Frage. Link in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt tierisch viel Spaß bei der neuesten Folge Hinterglas.
Und damit herzlich willkommen hier zu der 37. Folge Hinterglas. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mittlerweile ist bei mir auch dann die Weihnachtsstimmung angekommen. Ich sitze hier gerade noch schön gewärmt in meinem Zimmer, habe mir vor uns noch einen Kaffee gemacht oder ja, einen Kaffee mit Spekulatiusgewürz. Und jetzt sitze ich hier und freue mich darauf, dass wir hier gemeinsam die erste Folge im Dezember aufnehmen können. Moin erstmal in die Runde. Ben, du bist mit dabei und wir haben auch noch einen Gast mit dabei. Aber Ben, stell dir doch mal vor, wer ist denn heute noch mit dabei?
Heute ist für uns mit dabei Lynn, die als eine unserer fleißigen Zuhörerinnen sich auf unseren letzten Aufruf gemeldet hat, ob sie zu uns kommen möchte. Und deswegen, nachdem wir ihr schon quasi fast eine ganze Folge exklusiv mal gewidmet haben mit Fragen und allem drum und dran, könnt ihr sie jetzt auch mal live hören.
Toll. Dankeschön übrigens dafür.
Kein Problem, stell dich doch mal vor.
Genau, also ich bin Lynn, ich bin Zootierpflegerin. Genau, und ich habe vor 2 Jahren meine Ausbildung beendet als Zootierpfleger. Ich habe das auch wirklich gelernt. Ich bin größtenteils in der Aquaristik, Terraristik. Im Zoo ist es allerdings eigentlich immer so, dass, also vor allem in kleineren Zoos, dass du halt Aquaristik, Terraristik hast und dazu noch, keine Ahnung, bei mir jetzt zum Beispiel Otter oder noch Affen oder halt noch alles Mögliche.
Genau. Oh, Otter sind so niedlich.
Ja, wir haben Zwergotter. Wir haben sogar Jungtiere.
Zwergotter-Jungtiere.
Ja, die sind voll klein. Das Problem ist, wir haben eine Zwergottergruppe und wir wissen nicht, ob die Jungtiere überleben, sind wir ehrlich. Und das ist halt, das gehört halt mit dazu. Ja. Genau, und ich habe auch schon vorher Aquaristik gemacht. Ich habe die Aquaristik AG in der Schule früher geleitet zum Beispiel. Aber Terraristik hat dann erst in der Ausbildung angefangen mit Schlangen vor allem. Hatte dann auch in der Ausbildung 2 Stück. Ja. Und bin immer noch absolut schlangenbegeistert, also.
Sehr gut. Was hattest du denn für Schlangen?
Nur Königspython und Kornlatter, da ganz normal, aus dem Tierheim geholt halt. Ich höre all meine Tiere nur aus Tierheim oder Tierschutz.
Perfekt. Sehr, sehr gut. Und wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, du würdest gerne hier mal mit dabei sein?
Weil ich von euch immer wieder Sachen über Zoo gehört habe und so etwas und dann gemerkt habe, so ey, da kann ich mitreden. Und dachte dann so, hey, geil. Und ich kann ganz, ganz viel von euch lernen, weil ihr viel, viel mehr Ahnung habt in Aquaristik und Terraristik. Da Zootierpflege einfach so unglaublich viel ist an Tieren und so etwas, dass Aquaristik, Terraristik ganz oft in der Ausbildung vor allem hinten runterfällt. Also mein Ausbildungsbetrieb hatte gar nichts an Aquaristik zum Beispiel. Da habe ich das erste Aquarium mit aufgebaut, ein Axolotl-Aquarium auch noch. Ja.
Tja, wie muss man sich sowas vorstellen, so ein Ausbildungsbetrieb für Zoopfleger? Was ist das dann?
Das ist halt ein Zoo. Jeglicher Zoo hat eigentlich Azubis.
Ach so.
Man macht halt dann Praktika in anderen Zoos, aber ich habe jetzt zum Beispiel in meiner Ausbildung eine Woche lang Aquaristik gelernt und das war's.
Und das wenn ist Wasser dann vorstellt, Fische rein, nicht zum Kochen bringen.
Genau. Also wirklich, mehr ist es nicht. Und das ist halt so gar nichts. Und jetzt versuche ich das alles aufzuholen und das ist, doof, nervig, anstrengend, schwierig.
Und spannend.
Und spannend, ja klar. Also ich war zum Beispiel auf dem Aquarianer-Treffen in Leipzig. Es ist mega geil. Also es war wirklich mal in Leipzig im Zoo hinter die Kulissen gucken und so etwas. Das ist echt geil. Und Aquaristik im Zoo ist einfach ein ganz anderer Maßstab als privat.
Ja.
Also es ist einfach gigantisch geil. Und Aquarianer, privat ja auch, aber im Zoo neigen auch dazu, dass die überall Aquarien haben. Also das war so in Reihe geschaltet an jeden Filter, waren nochmal 10 Aquarien extra, die so spontan dazugekommen sind mit irgendwelchen Fischen drin. Ja, die konnten wir auch noch haben und züchten. Ja, das haben wir dann halt. Dann steht da mal eben so ein 2000 Liter Becken rum und denkst du so, ich will auch wenigstens nur das. Ja, das war schon sehr, sehr geil. Ja.
Aber es ist schön, dass selbst die Zoos nicht davor gefeit sind, vor diesem typischen, ach, da können wir ja nochmal ein Becken ranhängen.
Nein, überhaupt nicht. Also bisher wirklich in jedem Aquarium, Terrarium, in dem ich hinter den Kulissen war, auch Osnabrück oder so etwas, wirklich in jeder kleinsten Nische, die du hast, ist noch ein Terrarium mit noch einem Taggecko. Oder, ne, ja, der ist aus Privathand gekommen, den haben wir dann auch noch. Also wirklich überall. Oder Leipzig hat hinter den Kulissen so kleine Räume, wo dann alles voll ist mit Terrarien links und rechts. Und du siehst wirklich so spontan noch eins dazugestellt. Es ist einfach nur toll. Finde ich. Ich liebe das. Aber es ist natürlich so viel Arbeit, ich weiß.
Ja, das stimmt. Aber das ist mir auch aufgefallen, als ich in Mallorca war. Da auch hinter den Kulissen haben die auch überall ihre ganzen Becken, teilweise dann halt auch wirklich mit verschiedensten Fische, die auch gar nicht oben in der Anlage mit drin sind, sondern diese da einfach ein bisschen aufpäppeln und dann wieder zurückgeben, zum Beispiel ins Wasser. Und ich glaube, viele Zoos haben halt dann auch so eine Rescue Center, also so eine Aufpäppelstation quasi dann, oder?
Das eher nicht, aber aus Privathand kriegen sie allgemein sehr viel. Es ist halt dann nur nicht zum Zurückgeben oder so etwas, sondern halt zum dauerhaft haben. Vor allem, wenn dann Antennenwälder zu groß geworden sind und so, ist da wirklich Massen. Und natürlich ist der Austausch in Zoos sehr, sehr groß tatsächlich. Das ist ziemlich cool. Dann züchtet der eine das, der gibt dann die Aufzuchten wieder an irgendwen anders, an einen anderen Zoo weiter und dann entstehen sehr viele Kooperationen und gehen Tiere hin und her, einfach nur als Spende, sage ich jetzt mal wirklich. Und das ist ziemlich cool. Aber leider ist es dann auch so, dass viele Tiere nicht ausgestellt werden und manchen Zoos auch hinter den Kulissen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, vergammeln, obwohl es geile Tiere sind. Einfach weil der Ausstellungsraum es nicht hergibt und das ist schade. Also es hat auch immer eine Kehrseite.
Das stimmt. Jetzt sind wir schon ganz schön tief hier in das ganze Thema reingestartet. Ich würde erstmal noch ganz kurz... nee, das ist ja richtig, wenn wir jetzt schon direkt so reinstarten, aber ich würde noch mal ganz kurz erstmal auch unsere Zuschauer, die ja uns auch zuschauen können, weil unser Podcast gibt es ja auch immer live auf YouTube und auch im Nachhinein, also wenn ihr den jetzt gerade hört auf Spotify und Co., könnt ihr den auch in Videoform angucken, könnt ihr unsere wunderbaren Gesichter dann sehen. Und da kamen jetzt auch gerade Fragen rein, hier werden wir das live aufnehmen, zum Beispiel von Jan MTB, und zwar schreibt der: Moin, seid ihr auf der Terroristika am Wochenende? In Hamm ist die nämlich die letzte Terroristika für das Jahr. Kann man da einen von euch beiden sehen?
Mich nicht, auch wenn es dort Sachen umsonst gibt. Ich bin das Wochenende komplett mit Weihnachtsfeiern zugepflastert. Und deswegen leider nicht. Ich kann aber sagen, bei Exoterra gibt es jede Menge Gimmicks abzusammeln. Haben die irgendwie mal jetzt was gepostet gehabt.
Ja, und Terrarien. Ja.
Okay. Ich bin auch nicht da, einfach weil es zu weit weg ist. Bin anderweitig schon unterwegs.
Ja, damit ist die Frage geklärt. Ich selber werde auch nicht da sein, weil ich dann halt in Urlaub fliege und dementsprechend halt auch nicht dabei sein kann. Außerdem schreibt Jan, mag Terrarientiere, auch nochmal: Hey, wie geht's? Das ist erstmal eine schöne Frage, um reinzukommen. Habt ihr denn die letzten 7 Tage eure Adventskalendertürchen schön geöffnet?
Ich habe keinen Adventskalender, also.
Ich auch nicht. Ich habe nur Adventskalender verschenkt.
Ich auch. Bei uns in der Familie ist es... Hm. Oh, das tut voll weh.
Ich mache nur bei den ganzen Adventskalender-Gewinnspielen mit.
Ah, das ist cool. Ja gut, nee, das mache ich nicht mal. Dafür habe ich nicht die Zeit so richtig. Außer bei Nino Taco, da mache ich mit, bin ich ehrlich.
Ich merke das immer, dass das Band da mitmacht, wenn ich dann immer wieder auf meinen... quasi Aquaterra TV Instagram-Kanal gehe und merke, Mensch, er hat mich wieder irgendwo verlinkt unter irgendeinem Post.
Ach, schön.
Ich mache das aber so auch ungefähr nur bei jedem 5. oder 6. um dich nicht vollkommen zuzuspammen.
Ach so, du nimmst an noch mehr Teilen.
Ja.
Ach so. Ja, da bin ich aber gespannt.
Ich wollte da ein bisschen Gnade machen. Gnade walten lassen.
Solange es hilft, solange du da irgendwie coole Sachen gewinnst. Sollst du da deinen Spaß haben, dann stehe ich dir auf jeden Fall nicht im Weg. Ja.
Da
genau. Muss ich immer noch hoffen. Aber ansonsten genießt ihr die Weihnachtszeit?
Ja, ich bin krank, also eher nicht so. Und ich muss arbeiten, sehr viel.
Arbeiten darf ich.
Arbeiten.
Ja. Krank arbeiten.
Ja. Also in der Tierpflege ist das auch recht normal, dass man krank zur Arbeit geht, weil man seinen Betrieb halt nicht im Stich lassen will, weil viele kleinere Betriebe unterbesetzt sind, ganz viel. Aktuell vor allem, weil Tierpfleger fehlen wie Sand am Meer.
Also falls ihr noch einen Traumjob sucht, liebe Zuhörer und Zuschauer, ne? Tierpfleger werden gesucht.
Ist richtig, Traumjob, das höre ich von allen Richtungen. Feiertagsarbeiten, Gehalt ist so meh. Es gehört Schlachten und alles Mögliche dazu, kranke Tiere. Also, ja, es ist ein Traumjob, wenn man mit Tieren umgeht.
Du musst das jetzt mal ein bisschen positiver verkaufen.
Okay, positiver. Du hast ganz viele Tiere unter dir und du kannst sie knuddeln und kuscheln, wenn du die Zeit dazu hast.
Ja! So ja, Löwen also zum Beispiel.
Tatsächlich, zum Beispiel in Osnabrück kann man die Löwen knuddeln, ja. Oder es gibt auch viele Zirkustiere und so etwas alles in Osnabrück und die kann man knuddeln und kuscheln. Und das ist oder Bären so. Lassen sich ganz, ganz oft durchs Gitter streicheln tatsächlich. Also das ist schon cool.
Hm. Ja. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wieder was gelernt. Löwen streicheln. Gibt's das dann aber wahrscheinlich nur für die Leute, die da auch arbeiten? Oder kommt der Bär auch mal an das Gitter ran und dann...
Also Bären sind was anderes. Also Bären können eigentlich ganz gut von jedem gestreichelt werden. Viele sind es auch gewohnt, dass sie das den Hintern dann zum Gitter schieben, sodass man sie kraulen kann. Löwen und so etwas alles eher, wenn sie es gewohnt sind. Und das auch meistens nur von den Pflegern, die da im Revier halt arbeiten.
Hm. Ah ja.
Aber damit haben wir schon wieder den Bildungsauftrag übererfüllt, ne?
Ja.
Das ist schon wieder echt schlimm.
Ach so, oh, Entschuldigung, ich muss aber fischen bleiben. ihr könnt geile Fische halten, tatsächlich, die so privat gar nicht möglich sind oder kaum möglich, wie Lungenfische oder Haie und so etwas. Ihr könnt mit richtig geilen Tieren arbeiten. Müsst aber immer bedenken, dass es kein Kuscheln und nicht wie zu Hause ist, sondern halt auch richtig Arbeit. Das heißt, richtig ranklotzen und so etwas. Außer ihr geht nach Leipzig, die sind überbesetzt bis zum geht nicht mehr. Geht da hin und ihr habt ein geiles Leben. Da will aber auch jeder hin, also es ist echt schwer reinzukommen.
Ach so, die haben quasi kein Problem mit Personalmangel.
Nein, nein. Glaube ich nicht.
Von wegen Arbeit, ich habe das ja gesehen mal, als sie hier in Hamburg, dann, da ist ja auch so ein Riesen-Aquarium, so ein Riesen-Meerwasserbecken, als sie da dann fröhlich dabei waren, die Scheiben zu putzen, ne? Das ist dann auch sehr viel Spaß. Wenn die dann dabei sind.
Du kannst halt dann immer tauchen gehen auf deine Arbeit. Da tust du dann einfach mal mit Haien tauchen.
Ja, da muss man nicht erst nach Malle fliegen.
Da muss man nicht erst nach Malle fliegen, ne. Sondern kann das jeden Tag dann bei den Haien machen. Und in zig anderen Aquarien auch.
Ja.
Die Frage ist natürlich... Ja, erzähl weiter.
Bei vielen Aquaristik-Ausbildungen gehört ein Taucherschein mit dazu. Der wird einem dann bezahlt, also ist auch cool. Auch zu
Ach so.
Empfehlen.
Ja. Geil.
Also zum Beispiel, ich weiß, Aquarium Wilhelmshaven und so etwas. Oder macht das die Seehundstation auch? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube ja.
Wahrscheinlich.
Da gehört dann die Taucherausbildung mit dazu und wird gezahlt halt.
Aber wahrscheinlich dann eher mehr so in den nördlicheren Regionen Deutschlands, oder?
Ja, oder halt dort, wo du ins
Aquarium
rein musst.
Halt.
Ja. Wo die große Becken haben quasi.
Genau. Klimahaus glaube ich auch. Also ist jetzt in Bremerhaven. Das ist jetzt auch Norden, aber einfach nur, weil es zufällig halt auch große Becken hat. Ja.
Oh, oh.
Wir kriegen
Dankeschön.
Eh was geschenkt? Nee,
Dankeschön.
Ihr kriegt aber trotzdem.
Kaffee mit Milch. Dankeschön. Oh. Was ist hier denn los? Und ich habe gerade gesehen, Mike hat auch schon direkt eine Frage gestellt.
Ja.
Jetzt, wo wir gerade mal bei dem Thema waren, irgendwie tauchen. Gibt es nämlich auch Wasserschildkröten. Und da ist jetzt die Frage, Lynn, hast du da so Berührungspunkte schon mit Wasserschildkröten sammeln können?
Ich bin ehrlich, kaum. Also Schnappschildkröte und hier Alligatorschildkröte, wie heißt die nochmal? Ordentlich, ja. Da schon, aber auch nicht langfristig gehalten, sondern halt nur als Springer mal im Revier gewesen. Meistens ist in Zoos tatsächlich Wasserschildkröten eher so. Die sind dann, also wahrscheinlich höchstwahrscheinlich immer die Rotwangen-Schmuckschildkröten und Gelbwangen-Schmuckschildkröten einfach in irgendwelchen Tümpeln und Teichen bei Krallenaffen mit runtergesetzt oder bei Enten oder so etwas.
Bei Nilpferden.
Halt damit zu. Auch zum Teil, Zwergflusspferden auch sehr gerne, ja, genau. Die werden dann einfach mit runtergesetzt, weil es halt funktioniert und weil die, um ehrlich zu sein, auch in Massen abgegeben werden in Zoos. Also es ist wirklich schlimm, manche Zoos haben schon einen Aufnahmestopp, was Wasserschildkröten angeht, weil die überflutet werden. Und die, ja, werden jetzt meistens nicht in Aquarien gehalten oder so etwas, außer halt die großen Schnappschildkröten und sowas.
Aber Mike, du kannst trotzdem gerne deine Fragen stellen. Falls ihr hier auch gerade den Podcast hört und euch ärgert, so Mensch, jetzt kann ich ja gar nicht meine Frage live stellen und hier irgendwie denn auf die Finger gucken, ob ihr das wissen, was auch immer ich gerade sagen wollte. Aber falls ihr trotzdem eine Frage uns stellen wollt, könnt ihr das natürlich auch sehr, sehr gerne jetzt tun. Entweder in Schriftform unter diesem Podcast, wenn ihr da auf YouTube geht zum Beispiel, könnt ihr da den als Kommentar unter dem letzten Video quasi oder unter dem letzten Livestream euren Kommentar halt stellen. Oder ihr stellt den als Sprachkommentar. Wie das funktioniert, erklärt jetzt mal Ben.
Das ist wunderbar vorbereitet. Das kann man über die Anchor FM Schnittstelle. Dort kann man dann auf unsere Podcast-Seite gehen und direkt einen Sprachkommentar hinterlassen. Oder, was auch sehr, sehr gut funktioniert, uns per Direktnachricht, zum Beispiel auf Instagram, direkt anzuschreiben und dort eure Fragen zu stellen.
Genau. Egal, für welchen Weg ihr euch entscheidet, alle Links findet ihr hier in der Podcast-Beschreibung, also sowohl zu dem Audiokommentar als auch zu unseren ganzen Social-Media-Auftritten. Lynn, bist du denn irgendwo auf Social Media vertreten? Kann man dich irgendwo sehen?
Ja, als Lynnfei bei Instagram.
Also könnt ihr auch gerne mal dort reinschauen. Sieht man da ein bisschen was von deinem Tierpflegerinnen-Alltag?
Nein, bisher noch nicht, da ich dafür die Erlaubnis von meinem Zoo brauche. Ich bemühe mich allerdings, das hinzubekommen, dass ich halt quasi täglich was hochladen kann dazu. Bisher ist es halt nur, in Anführungsstrichen, privat, meine Katzen und so etwas. Aber ich möchte das auch hinbekommen, dass ich Stories und so etwas alles aus dem Tiergarten hochladen darf. Ist allerdings, wie gesagt, eine Erlaubnissache.
Ja. Drücken wir dir auf jeden Fall mal die Daumen. Jetzt hast du schon gesagt, aus dem Tiergarten. Wo genau bist du denn unterwegs?
Okay. Sage ich jetzt einfach mal, ich bin im Tiergarten Gruter angestellt und war vorher im Tiergarten Bernburg. Genau.
Okay.
Und Bernburg war ich dann auch halt Aquaristik, Terraristik, die haben insgesamt 14, also hinter den Kulissen noch riesige Sachen. Da habe ich dann auch mal erlebt, wie das so ist, wenn Tiere hinter den Kulissen halt in Anführungsstrichen versauern, weil sie halt nicht gezeigt werden können, weil es halt einfach zu wenig Platz ist und so etwas. Und Gotha ist wesentlich entspannter, ist aber sehr, sehr viel zu tun und Aquaristik, Terraristik wird halt komplett umgeräumt und umgebastelt und ja, finde ich cool. Bin mal gespannt, wie das wird.
Da drücken sehr wir gut. dir die Daumen, dass du da die Berechtigung für kriegst.
Ja, dankeschön. Ich hoffe es auch sehr. Ich bin mal sehr gespannt und nervös.
Werden wir dann sehen.
Wenn da können wir dich mal besuchen kommen.
Könnt ihr vielleicht sogar im Februar, März am besten dann. Denn aktuell haben wir zwei Terrarienhäuser und die werden gerade umgestellt auf europäisch. Das heißt, da kommen europäische Tiere rein mit halt, also Zauneidechse, hoffentlich Blindschleiche etc. Ist halt ein bisschen schwieriger ranzukommen. Ringelnattern und so etwas mit halt Ausbildungsprogrammen dazu. Ganz einfach, um Heizkosten zu sparen, weil das natürlich für so einen kleinen Tiergarten massive Kosten sind.
Klar.
Und unser neues Nachttierhaus soll dann komplett tropisch werden, ordentlich tropisch eingerichtet, hoffentlich mit Pfeifröschen und so etwas allem. Sind wir sehr gespannt, wie das wird. Ja. Und das wird hoffentlich beides März, April vielleicht fertig sein. Mal gucken.
Okay, Januar.
Umbauten im Tiergarten ist immer sehr, sehr langfristig.
Ja. Ich kenne das ja von unseren Firmen, wenn die umgezogen sind oder Neubauten hatten. Da konnte man immer noch mal so 1, 2, 3 Monate obendrauf rechnen auf den Fertigstellungstermin.
Bei kleineren Tiergärten bin ich da immer eher so bei einem halben bis Jahr noch mal drauf rechnen. Denn ich habe es selbst erlebt. Also dann fehlt es an den einfachsten Sachen oder ist es irgendwelche Krankheitsfälle oder man hat noch mal ein anderes Projekt, was unbedingt gemacht werden muss, weil das Veterinäramt sagt, so geht's nicht, sonst dürft ihr die Tiere nicht mehr halten und ach, Riesen-Hack-Mack. Vor allem mit Veterinärämtern. Mach den Job vielleicht doch nicht. Hab dich nicht an der Backe.
Zumindest nicht, wenn ihr Probleme mit Veterinärämtern vermeiden wollt.
Ja, ja. Obwohl, es gibt auch tolle Veterinärämter. Also.
Wie ist denn das bei dir überhaupt dazu gekommen, dass du Tierpflegerin geworden bist?
Ich hatte mein Leben lang schon Tiere. Und also jetzt eigentlich nur Bauernhoftiere und so etwas, sage ich jetzt mal. Also Pferd, Massen an Hühnern. Früher auch mal ein Aquarium, aber das war halt dieses typische 60 Liter mit Neons Aquarium, was halt gefühlt jedes Kind irgendwann mal hatte. Ist halt so. Meerschweinchen, Hund, Katze, Maus, keine Ahnung was. Also Vögel hatte ich auch noch, also alles. Und dann wusste ich nach dem Abitur einfach nicht, was ich machen sollte und dachte so, oh, machst mal irgendwas und bin halt in der Zootierpflege gelandet. Ich hatte auch überlegt, ob ich Veterinärmedizin mache. Problem ist, da an den Platz ranzukommen, ist schwieriger als in der Humanmedizin. Oh. Also eigentlich hast du immer 6 Jahre Wartezeit, nicht 6 Jahre, 6 Semester Wartezeit sind es ja. Danach müssen sie dich nehmen. Es gibt nur 5 Unis in ganz Deutschland, die das machen. Und das Problem ist, dass du ganz, ganz oft in Kleintierpraxen landest und darauf habe ich keine Lust. Denn da musst du nach dem Besitzer gehen. Und wenn der Besitzer, um ehrlich zu sein, ein wenig idiotisch ist, dann hast du keine Chance, irgendwie zu sagen, ey, das wäre das Beste für das Tier. Wir können das nicht anders machen, sondern musst nach dem Besitzer gehen. Und darauf habe ich keine Lust gehabt. Und an Zootierarzt ranzukommende Stelle ist super schwierig. Also, das ist natürlich beliebt wie sonst was. Alle großen Zoos haben mindestens einen eigenen Zootierarzt. Mhm. Und die Stellen sind alle auf Lebensendzeit eigentlich ausgesetzt, weil es halt, du verdienst super, du hast dann immer alles unter Kontrolle und ja, ist halt ein Traumjob. Das ist ein glücklicher Traumjob aus meiner Sicht. Ja. Ich meine, so etwas wie zum Beispiel Magdeburg, die haben 3 Zootierärzte. Also allein Magdeburg als Zoo. Das ist schon.
Ist wahrscheinlich schon dann nochmal schwieriger, irgendwie da reinzukommen.
Ja, ja, sag ich ja. Es ist halt. Ne?
Ja.
Ja.
Nee, schön.
Ja.
Gut. Da kommen wir jetzt auch direkt mal zum Hauptding, weil wir reden jetzt schon fast eine halbe Stunde.
Oh,
und zwar ist natürlich so die Frage, oder wollen wir erstmal kurz den Snack der Podcast-Folge einschieben, bevor es dann ans Eingemachte kommt, ja. Weil es ist natürlich immer so eine Sache mit den Zoos. Aber ja, komm, Ben, wenn du jetzt schon mal dabei bist, dann zeig mal, was du hier
gemacht hast. Ich habe heute meine wunderbare Lieblingsfrucht dabei, die Pomelo. Frisch, frei, fröhlich, wunderbarer Snack, weil das halt auch schnell zuzubereiten ist. Einfach mal durchfiletieren und dann bist du in 5 Minuten durch und hast schön lange was davon. Das kann dir eine volle Mahlzeit ersetzen vom Sättigungsgrad und noch ein bisschen länger. Insofern für die Leute, die mal in der Vorweihnachtszeit noch ein bisschen auf die Kalorien achten wollen, einfach mal ein paar Pomelos einkaufen, futtern. Und wenn man die Schalen auf die Heizung legt, ich kenne das von früher bei meiner Mutter, da wurde dann nicht irgendwelche Duftstoffe gekauft, sondern dann wurden die Orangen, dort wurden dann Nelken in die Schale reingepiekt und die wurden dann auf die Heizung gelegt, ne? Statt irgendwelchen künstlichen Raumdüften. Kannst du damit auch machen, riecht auch wunderbar nach Zitrus und Weihnacht.
Empfehle ich auch immer wieder. Und das Geilste, was du an Pomelo machen kannst, ist eigentlich, du nimmst die Schale und machst sie nur in 3 Stücken, kannst es dann so richtig abziehen und ein Teelicht reinstellen, das erhitzt das auch alles, dann hast du so eine Teelichtschale, die auch noch schön aussieht. Das ist auch geil. Mhm. Wenn du richtig gut bist, kriegst du es hin, die Schale in 2 Hälften nur zu haben, dass du so eine richtige kleine Schale hast.
Klar. Das geht sogar relativ einfach.
Findest du? Ja. Bei mir reißt das immer wieder.
Nee, da musst du einfach bloß ganz geschickt mit dem Daumen einmal rein und dann kannst du das immer so Stück für Stück runtergehen und dann.
Okay.
Ja.
Faszinierend.
Da haben sich ja 2 Experten gefunden hier.
Bisschen Fingerspitzengefühl.
Ich sage immer Pommelmo. Ich weiß gar nicht, wodurch das kommt, aber wahrscheinlich einfach durch meine Schwester, glaube ich. Die hat das dann immer mal gesagt und deswegen heißt es bei mir Pommelmo. Aber kann ich auf jeden Fall auch begrüßen. Esse ich auch ab und zu mal sehr gern. Mhm. Ich habe mir, glaube ich, noch nie selber geholt. Immer bei meinen Eltern gegessen. Aber ist trotzdem top. Wie oft gibst du bei dir Pommelmo?
So 1-2 die Woche.
Doch, so viel.
Mhm. Ist sozusagen meine Wintermelone. Weil die Melonen im Winter ja durchaus zu teuer werden und deswegen. Pomelo!
Ja.
Sehr gut, sehr gut. Lin, wie ist es bei dir? Was hast du mitgebracht?
Tee, wie immer. Aber der ist schon leer, es tut mir so leid. Ich bin ein riesen Tee-Fan. Ich mische ihn mir inzwischen selbst zusammen, also auch nur noch losen Tee. Und heute gab es Hibiskus mit Himbeere, Bambus und Pfefferminz zusammen.
Genau.
Mit Pfefferminz.
Und nebenbei immer noch Weihnachtsschokolade. Als Snack dann dazu. Ja, ich bin nicht so gesund unterwegs.
Wobei, wenn du dir den Tee selber mischst, ist schon gut. Ich weiß bloß nicht, mit Pfefferminz ist natürlich dann schon sehr stark dann der Geschmack, oder? Tust du da bloß so ganz vereinzelt Pfefferminz mit ran?
Ganz vereinzelt. Und das Gute ist, dass Bambus das so ziemlich ausgleicht. Bambus ist recht süßer Tee. Und das ist echt lecker. Und dadurch, dass man dann halt durch die Hibiskus noch so ein bisschen Früchte mit drin hat, das ist also fruchtig, sage ich jetzt mal.
Ja.
Ja, finde ich sehr lecker.
Hast du schon mal Bambustee getrunken, Ben?
Nicht bewusst. Mein Tee ist im Normalfall einfach schwarz. Oder Matcha.
No. Bei Matcha mir ist es grüner Tee. Oder Kräuter. Aber Bambus habe ich auch noch nie. Kriegt man den so einfach? Ich habe, glaube ich, noch nie Bambustee irgendwo gesehen.
Ich kaufe halt nur noch in Teeläden ein. Ich weiß es nicht. Und in Teeläden kriegt man so einfach, ja.
Ah, okay.
Ja.
Wir kaufen nur noch in den speziellen Teeläden ein. So.
Ja. Ich habe auch all meinen Tee nur noch in Dosen. Und so. Also ist halt, das, oh ja, ist auch das Nächste. Es ist halt alles unverpackt dadurch.
Mhm.
Was auch geil ist. Das Schwierige ist nur, mir dadurch Tee zu schenken, ist halt nicht so einfach.
Okay, also dann lieber einen Gutschein für den Teeladen.
Naja, ist ja bald Weihnachten.
Ja. Wunderbare Weihnachtsgeschenke für die Familie von Lynn. Das heißt, du kannst mal ganz dezent den Link weiterleiten. Hört mal, liebe Familie, ich bin im Internet. Und falls ihr euch die Ideen ausgegangen sind, ne? Teegutscheine.
Dann. Teeladen.de Gutscheine schenken. Gut, dann komme ich auch nochmal zu meinem Snack. Und ich weiß es tatsächlich heute gar nicht. Ich habe mich heute mal, Weihnachtszeit ist ja die Zeit der Geheimnisse. Und ich habe von meiner Oma, weil ja gestern Nikolaus war, also wir nehmen hier die Folge am 7. Dezember auf und logischerweise am 6. Dezember war Nikolaus und jetzt habe ich hier noch irgendwie so ein Beutelchen bekommen. Das würde ich jetzt einfach mal so unboxen, um zu gucken, was hier sich drin befindet. Das kann natürlich auch ganz professionell daneben gehen und da sich nichts Essbares drin befinden und irgendeinen anderen Quatsch. Ah, ich habe es mir schon was gedacht. Jetzt machen wir das hier mal auf.
Zeig mal dein rotes Beutelchen. Natürlich
ist einfach so ein Wichtel. Naja.
Ein Wichtel. Ja. Dann ist also dein Snack heute sehr figurbewusst.
Ja, also die Leute, die jetzt quasi die Videoversion gucken, die sehen den gerade. das ist quasi einfach so ein Türstopper-Wichtel wahrscheinlich einfach. Ja, 15 cm groß. Ne, schön. Freue ich mich. Wieder irgendwelchen Ramsch. Nee, ist ja ganz nett so. Aber. Ich stell den einfach hier hinter mir ins Regal.
Kannst ja versuchen, in ein Terrarium einzubauen oder so etwas. Am Ende vergammelt er und die Springtails fressen ihn oder so etwas.
Naja.
Ich hab heute einmal gesehen, drüber lackieren mit Klarlack und dann im Aquarium versenken.
Ja, oder so.
In Glas packen und dann so ein Terrarium in Aquarium machen oder so etwas.
Das wäre eine Idee. Aber ich habe heute gesehen, meine Goldstaub-Takikus, die haben wieder Eier abgelegt.
Schon wieder.
Oh nein, nicht noch mehr.
Ja doch, schon wieder. Und das Problem ist, den anderen Kleinen, den ich jetzt schon ausgebrütet habe, also der jetzt noch bei mir, bei meinem Elternhaus ist, den kriegen wir halt nicht los. So, den will niemand haben. Deswegen tue ich jetzt auch die nicht ausbrüten, weil macht halt gar keinen Sinn.
Ja, am Ende brüten sie halt auch im Terrarium wieder, wie letztes Mal, das ist ja auch ein Kleiner drin, richtig?
Ja, genau.
So, und dann hast du doch wieder ganz viele.
Das heißt also lieber raussammeln?
Ja, ist halt die Frage, ne? Man könnte jetzt natürlich auch ganz, ganz böse sein und sagen, man lässt die drin und dann dienen die halt als Futter.
Wenn sie denn als Futter dienen und nicht doch groß werden wie der Letzte.
Der Letzte ist ja nicht groß geworden.
Achso, nee. Okay,
das hast du noch nicht in der Folge erwähnt.
Nee, also ich weiß es nicht, aber ich habe den lange nicht mehr gesehen, so.
Ups. Naja.
Deswegen. Aber das ist halt die Natur, ne? Kann man nichts machen.
Nur die Harten kommen in den Garten.
So sieht's aus. Na gut. Ja, da hätten wir jetzt auch schon die Podcast, nicht die Podcast-Folge, sondern den Snack der Podcast-Folge abgehakt. Und da würde ich mal sagen, kommen wir jetzt, wenn du schon mal dabei bist, zu dem Thema, was natürlich dich am ehesten betrifft und wir da bloß ein bisschen mutmaßen können, und zwar um dieses ganze Zoo- und Tierpark-Thema, weil da gibt es natürlich immer sehr, sehr verschiedene Meinungen. und sehr verschiedene Ansichten dahingehend. Ich habe auch später noch jemanden, der eventuell dann nächstes Jahr mal mit vorbeischaut hier in unserem Podcast oder mit spricht, der auch sich bei vielen Zoos quasi mit engagiert und da auch eine Meinung zu hat. Jetzt ist natürlich erstmal die Frage, ja, wie siehst du das?
Sehr schwierig. Denn ich gehe einerseits mit dem ein, dass man sagt, Tiergärten und so etwas so in dieser normalen Form stirbt aus. Es stirbt schon seit Jahren aus, seit Jahrzehnten wohl eher. Dass man sagt, man geht da nur noch hin, um Tiere zu sehen. Sondern Zoos und Tiergärten ist halt eigentlich inzwischen für Bildung und Artenschutz da. Müssen sich allerdings ja trotzdem über Wasser halten mit diesem, dass Besucher halt hinkommen. Und man kann nicht jeden Besucher, der kein Interesse daran hat, bilden. Es ist einfach so. Und wenn man dann alles nur noch auf Bildung auslegt, dann wird man sich halt nicht mehr über Wasser halten können. Das heißt, diesen ganz, ganz schwierigen Grat zu gehen zwischen Unterhaltung und Erholung, den ja viele Besucher wollen, und Bildung und Artenschutz. Und ich glaube, dass es ein riesengroßer und schwieriger Wandel ist, weil man dann, also und Tierschutz kommt auch noch mit rein. Also das heißt, man muss die Gehege größer machen von vielen Tieren. Auch in der Aquaristik ist ja gerade ein Umdenken. Also zum Beispiel, wenn ein Kampffisch, wie ich letztes Mal gefragt hatte, halt nur noch in 30 Litern oder nur noch in 10 Litern gehalten wird, dann wird das schon sehr oft angesprochen und auch, wie heißt denn das, kritisiert. Und wie ihr auch meintet, 50 Liter ist Minimum, was ich super finde. So gibt es halt auch im Zoo so langsam ein Umdenken, was auch sehr schwierig ist, denn die Besucher wollen immer noch die Tiere sehen. Die gehen in den Zoo, um Tiere zu sehen. Das ist nun mal so. Die wollen kein anscheinend leeres Gehege sehen, was wunderschön eingerichtet ist vielleicht, aber am Ende halt kein Tier drin zu sehen ist, was bei einer gewissen Größe nun mal der Fall sein wird. Und das ist sehr, sehr schwierig für alle Zoos. Zu denen kommen halt die riesigen Kritisierungen, das heißt auch ganz viele Zoodirektoren kriegen Drohungen und also auch Morddrohungen und so etwas alles, was ich schlimm finde. Und auch wir als Tierpfleger werden zum Teil angefeindet und gekreidet. Also ich versuche auch immer, mich so ein bisschen in Tierschutz, sage ich jetzt mal, einzuklinken und zumindest mit meinem Wissen beizutragen. Und sobald man da sagt, man ist Zootierpfleger, wird man gleich als Tierquäler und so etwas alles hingestellt. Das ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Alles. Und meine Meinung ist halt, wie gesagt, Zoos sind geil und gehören irgendwie noch rein in das ganze Bild. Ich bin ein riesen Robert-Mark-Lehmann-Fan und der hat ja die Aussage getätigt, dass Zoos eigentlich nicht mehr zeitgemäß sind. Genau, dankeschön, Entschuldigung. zeitgemäß sind und dass Kinder genauso gut etwas lernen, wenn sie in den Wald gehen, wie wenn sie in den Zoo gehen. Also eine geführte Führung durch den Wald, wo man die ganzen Tiere zeigt und so etwas, ist genauso gut wie ein Zoobesuch. Bin ich nicht der Meinung, denn ich kenne Kinder, ich habe viel mit denen gearbeitet und arbeite immer noch viel mit denen, mache Führungen und so etwas alles. Und man kann sie einfach nicht von einem Baum im Wald so viel begeistern wie von einem Mammutbaum im Zoo. Genau, oder einem Pinguin oder einem Löwen oder so etwas. Und dadurch kann man Kinder immer noch viel mehr für Natur und alles Mögliche begeistern. Oder im Wald sieht man nun mal kaum Säugetiere, also zum Beispiel ein Frosch im Wald begeistert halt nicht so viel wie ein Otter im Zoo. Es ist einfach so. Und ich glaube deswegen, um die Menschen wieder an Natur und Tiere und so etwas hinzuführen, brauchen wir immer noch Zoos und Tiergärten. Allerdings nicht so, wie sie jetzt aktuell zum Teil noch existieren, sondern eher halt in der neu erfundenen Variante, sag ich jetzt mal. Ja. Schwieriges und unkompliziertes Thema. Ja.
Ja. Das stimmt. kann man so unterschreiben. Ja. Natürlich finde ich das auch immer schwierig. Und ich gucke mir da auch regelmäßig Videos an, quasi von Jonas zum Beispiel. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht auf YouTube. Der da auch sehr gegen für Tierschutz ist und gegen Zoos. Und da halt auch verschiedene gute Argumente halt bringt. Und dementsprechend ist es mal interessant, das auch aus einer Sicht von einer Beteiligten zu hören, weil wir können uns da ja jetzt schlecht eine Meinung zu bilden, ohne da aktiv damit verbunden zu sein. Und dementsprechend ist es mal ganz interessant zu hören, was du dazu jetzt gesagt hast. Ich glaube aber, dass das immer so ein, wie du auch schon gesagt hast, so ein Wechselspiel ist, weil alles an die Wand malen ist halt auch schwierig und alles zu verteufeln. Aber natürlich muss man irgendwo auch mit der Zeit gehen und gucken, was ist noch tragbar. Und was ist nicht mehr tragbar?
Ja, also ich bin ehrlich, viele Zoos sind nicht mehr tragbar, vor allem was Tierschutz anlangt. ich nenne da jetzt mal keine Zoonamen, obwohl ich da einige aufzählen könnte. Allein wenn man als Zootierpfleger da durchgeht, sieht man eindeutig, dass da auch gegen Mindestanforderungen allein schon Verstoße vorliegen. Und da, finde ich, ist das Veterinäramt in der Verantwortung, diese Zoos zu schließen. Das Problem ist daran, dass man dann auch einen Ausgleich braucht. Das heißt, man muss wissen, wo gehen die Tiere hin. Wenn das Tiger, Löwe und Co. ist, ist das halt nicht so einfach, wie wenn es Esel, Ziege oder irgendetwas anderes ist, was privat halt recht gut gehalten werden kann. Es gibt ja sehr viele Auffangstationen inzwischen für alles Mögliche, auch für Raubtiere und für Affen und, und. Und wir brauchen aus meiner Sicht mehr so etwas wie, dass sich Zoos in der Umgebung vernetzen. Und der eine spezialisiert sich halt auf Terroristik, Aquaristik und hat dann einen riesen Terroristik-Aquaristik-Bereich, der tierschutztechnisch und artenschutztechnisch perfekt ist. Und der andere hat halt nur Raubtiere, die dann halt aber riesengroß gehalten werden. Problem daran ist wieder, dann gehen wieder Leute, die sich gar nicht für Terroristik, Aquaristik interessieren, gar nicht mehr in den anderen Zoo, sondern nur noch halt in den einen oder wollen halt alles ein bisschen sehen oder so etwas. Also es ist sehr, sehr schwierig für Besucher und gleichzeitig für die Tiere ordentlich zu machen.
Die Frage, die ich mir halt dabei stelle, ist, und da muss ich mir halt auch selber an die Nase fassen, und ich glaube, Bent betrifft das auch so ein bisschen, weil ich finde tatsächlich Zoos noch valider als die Privathaltung. Weil wenn du jetzt hier privat Tiere, also ich weiß es nicht, das ist mir bloß gerade so in den Kopf gekommen, wenn du die jetzt privat irgendwie in ein Aquarium hinstellst, oder dann zum Beispiel dann halt die Tiere aus dem Zoofachhandel oder gar auf dem Baumarkt holst, ist es natürlich nochmal viel schwieriger, das Ganze gut zu heißen, als wenn das im Zoo ist, wo dann halt eine geringere Anzahl, aber dann wird halt auch noch mit den Tieren was gemacht, dann sehen das mehr Leute und die Tiere sind dann halt auch noch so ein bisschen zu diesem Forschungsaspekt oder so zur Bildung halt da, was halt nicht gegeben ist, wenn du das halt bei dir zu Hause hast.
Sehr, sehr schwieriges Thema, denn ich habe schon viele Zoos erlebt, die einen Zoo hinter den Kulissen haben. Das heißt, da ist das Tier dann nicht zur Ausstellung da, was ich halt auch in Leipzig meinte, die dann lauter Aquarien dastehen haben, wo dann aber auch viel gezüchtet wird und so etwas, was noch ein bisschen, ne, dann wieder artenschutztechnisch ist. Aber viele Zoos haben wirklich einen Zoo hinter den Kulissen von Tieren, die nicht ausgestellt werden, die da keinen Sinn haben und die da auch so ein bisschen zum Teil versauern. Das kommt dann auf den Zoo drauf an, aber die werden dann auch nicht beschäftigt oder irgendetwas, sondern sitzen einfach nur in Gehegen hinter den Kulissen. Und dann ist das Tier halt sinnlos, sage ich jetzt mal, eingesperrt. Also das ist dann auch sehr schwierig. Und dann kenne ich wieder die Gegenseite aus der Privathaltung, wo dann die Tiere wesentlich besser gehalten werden als in jedem Zoo, weil sich die Privatleute halt ganz oft auf eine Tierart versteifen. Also versteifen nicht böse gemeint, sondern einfach zum Beispiel...
Spezialisieren.
Spezialisieren. in der Hörnchenhaltung so etwas ganz viel, dass sich dann Leute auf zum Beispiel... chinesische Streifenhörnchen spezialisieren, ein riesiges Gehege, was ich noch nie so im Zoo gesehen habe, haben und dann die da drin halten, züchten und jedes Tier gefühlt beim Namen kennen und alle handzahm sind und die dann im Zoo in irgendeiner kleinen, in Anführungsstrichen, Buchte zum Teil sitzen. Ich finde das ein sehr, sehr schwieriges Thema. Andererseits, ja, mit dem hast du recht, dass zum Beispiel Haie oder Mondfische oder ganz selten mal Lungenfische oder so etwas, die können einfach nicht in privater Hand ordentlich gehalten werden. Da bräuchte man, ne, ein Haus als Aquarium, sage ich jetzt mal. Und das hat einfach privat Mensch. Aber keiner, den ich kenne.
Aber da ist ja auch so ein bisschen dann die Frage, ob man da nicht irgendwie Kooperationen oder so hat. Ich kenne das jetzt... von so ein paar Privatleuten, die dann bei Kleintieren mit dem Zoo zusammenarbeiten. Die, also wo der Zoo halt auch zum Beispiel als Anlaufstelle da ist, für als erste Aufnahmestelle oder als Anlaufpunkt. Und die dann quasi mit den Privatleuten dann zusammenarbeiten, um die Tiere weiter zu vermitteln oder um da auch Kurse zu geben oder die Leute dort zu integrieren, ne?
Ja, das kenne ich auch sehr viel und gut. Das heißt aber immer noch nicht, dass die Privathaltung schlechter ist als die Zuhaltung.
Ich glaube, da kommt es auch ganz drauf an, über welche Tierarten man natürlich redet.
Ja.
Ne?
Ja.
Und ja. Weil einen Löwen wirst du hier sehr schlecht artgerecht in Privathand halten können, für viele Leute.
Ja, das hängt dann mit den Anforderungen zusammen. Also Löwe gilt als S3-Tier, Sicherheitsstufe 3 halt. Also höchste, tödlichste Sicherheitsstufe. Da muss der Zaun dann gesondert gesichert sein und hoch sein und keine Ahnung was. Und das ist halt für wenige machbar. Dürftest ihn aber generell in Deutschland so halten. Musst nur einen Wissensnachweis haben, der es leicht zu herbekommen.
Also Pascal, nächsten Sommer deine Eltern überreden. Wolltet ihr nicht schon immer eine kleine Katze haben?
Ja. Dann wird das da gebaut. Wie ist denn das eigentlich, wenn du jetzt schon angesprochen hast, S3-Tier? Also offenbar gibt es ja dann noch S1, S2. Wie ist das so ungefähr abgestuft? Also welches Tier zählt da wo rein?
Also S3 ist Löwe, Tiger, Bär etc. Die darf man alle dann nicht mit einem direkten Kontakt haben. Es gibt dann so ein paar Ausnahmen wie Elefanten. Da gibt es dann die verschiedensten Haltungsformen, gelten eigentlich schwierig. Die Bullen S3, die Weiber S2, aber manche gehen auch zu den Bullen rein. Und das ist so ein bisschen schwammig, sage ich jetzt mal. Offiziell darf man nicht so reingehen zu S3-Tieren. S2 ist dann, gibt es wenige. Wölfe zum Beispiel sind S2. Oder Wildschweine oder was haben wir noch als S2?
Wölfe, ich glaube Emu S2. Und Karlsruhe.
Ja, da gehe ich auch zu rein und fütter die aus der Hand und so etwas. Dadurch, dass Wölfe von Natur aus sehr schreckhaft sind, klar, sie würden im Rudel angreifen, sind aber noch wesentlich schreckhafter und haben nicht so ein starkes Gebiss wie Löwe, Tiger, Leopard, Jaguar etc. Und S1 ist dann der ganze Rest, also Meerschweinchen, Erdmännchen etc. Und jeder Zoo darf jedes Tier hochstufen, wie er möchte. Es gibt nur eine Mindesteinstufung von den Tieren. Und Terroristik, Aquaristik ist so ein bisschen rausgenommen. Das heißt, es gibt noch Sicherheitsstufe Terroristik und Sicherheitsstufe Gifttier. Terroristik ist dann zum Beispiel Alligator und so etwas alles. Die haben dann alles Sondersachen noch, wie du mit denen handhaben musst. Und die kannst du halt schlecht abschieben, wenn sie zum Beispiel unter Wasser sind und so etwas alles. Da gibt es ja nochmal Sondersachen und Sondervorschriften, wie das Gehege aufgebaut sein muss. Ja.
Spannend.
Interessant. Übrigens, ihr hört es eigentlich gerade schon die ganze Folge im Hintergrund. Ich habe einen Kamin angemacht, beziehungsweise habe ich einfach Kamin-Sound unten drunter gelegt, damit es so ein bisschen knispert hier. Ein bisschen weihnachtlich ist. Wie ist denn das eigentlich so zu Weihnachten im Zoo? Jetzt, wenn wir gerade schon mal dabei sind. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten? Wie sieht es da aus mit Arbeiten und so weiter und so fort?
Man muss halt arbeiten. Also so. Manche Zoos haben eine Kurzarbeit dann, dass man nur bis 12, 14 Uhr rum ist an Feiertagen und so etwas alles. Aber die meisten Zoos arbeitet man halt normal. Das heißt, Mindestbesetzung muss halt da sein. Ist halt, ja. Es ist halt das Ding als Zootierpfleger. Du musst halt theoretisch jeden Tag arbeiten. Also du hast natürlich deine freien Tage im Wechsel mit den anderen Kollegen, aber es kann halt immer sein, dass an jedem Feiertag, den irgendein anderer vorschlägt, in einem halben Jahr oder so etwas, kannst du halt immer sagen, ja, es kann immer sein, dass ich da arbeiten muss. Wenn da irgendwer sagt, ey, lass mal treffen. So.
Ja.
Ja.
Ich habe Weihnachten auch, bei uns gab es ja auch immer in der Programmierung, da haben wir große Online-Shops oder so betreut gehabt. Da war es dann auch so, dass wir über jegliche Form von Feiertagen immer ein Entwicklerteam dann in der Hinterhand hatten. Ne? Also wir mussten zwar nicht alle direkt in der Firma sein, Admin musste da sein, einer immer, aber die anderen waren dann auf Abruf. Ne?
Ja. Ja, wo es besonders ist, bei uns ist an Silvester. Da haben dann viele Zoos, vor allem wenn sie nervöse Affengruppen haben oder so etwas, dann sind auch zum Teil nachts Leute vor Ort, um halt die Affen wieder zu beruhigen. Und es wird halt alles möglichst eingesperrt und drinnen nochmal beschäftigt und so etwas, dass sie halt das mit dem Ballern und so etwas nicht mitbekommen. Und was ich cool finde, große Zoos, also ich weiß es vor allem von Bremerhaven, die haben eine Absperrzone um den gesamten Zoo herum. Da darf nicht geballert werden und das wird auch mit Polizei kontrolliert, damit es halt keine Zwischenfälle gibt. Erstens, damit halt nichts abfackeln kann, ne? Falls mal doch irgendwas passieren sollte. Und zweitens halt, damit die Tiere nicht so viel Stress haben. Und ja, finde ich super. Und die letzten 2 Jahre waren sehr, sehr entspannt mit dem Knallerverbot. Fand ich super. Würde ich mir öfter so wünschen. Denn wir haben es ganz oft am 1.1., dass man hinkommt und sind Tiere krank. Und es kann auch, also nicht oft jetzt, aber es kann auch passieren, dass wirklich Tiere tödlich verunglücken, wenn sie das nicht gewohnt sind mit dem Knallen. Und dass du dann manche panisch gegen eine Wand laufen oder so etwas. Also es ist echt nicht schön. Und ich bin gegen Knallen allgemein oder in irgendwelche gesonderten Zonen, die möglichst, weiß ich nicht, oder die Stadt darf ein großes Feuerwerk machen oder so etwas.
Weit weg von den Tieren.
Dürfen. Genau, bitte. Ja.
Ja. Schließe mich an, weil ich finde es auch immer richtig ätzend, dann wenn man am nächsten Morgen, an dem ersten, dann quasi in das neue Jahr starten will, dann sind die ganzen Straßen alle so verdreckt mit diesem ganzen Müll, der da überall rumliegt. Dann regnet es am besten noch, dann schwemmt das überall hin. Auch nicht so geil. Also ich bin da ganz bei dir, so ein Stadtfeuerwerk oder so, meinetwegen auch im Dorf, so ein großes Feuerwerk haben halt auch mehr Leute davon, als wenn die dort irgendwelche Böller in irgendwelche Gullideckel reinstecken.
Ja.
Also ich bin da immer noch ein Freund von kleinen Privatfeuerwerken. Und also nicht mehr so als 4, 5, 6, 700, 1000 Euro da auszugeben für irgendwelche Batterien. Aber ich bin halt auch weniger der Freund von diesem ganzen Böllerkram als halt Raketen oder diese Fontänen oder sowas. Das ist dann halt schön. Von dem ganzen, diese Polenböller, die dann immer rumfliegen, das ist nicht so schön. Das wird hier bei uns auch in der Straße dann gemacht, aber die meisten Leute sammeln die Sachen ein, stellen die dann zusammen und die stehen dann vor den Mülltonnen rum und werden dann quasi auch direkt am ersten dann von den meisten wieder weggesammelt.
Also das ist super, ist dann, das ist cool, ja.
Also hier wird das immer noch relativ wenig dann stehen gelassen. Ist halt eine andere Sache, wenn du dann auf diesen Versammlungsplätzen bist, wo die ganzen Leute dann sind und richtig Party machen. Aber hier in der Straße hast du halt hauptsächlich dann die ältere Generation oder Kinder oder die oder Familien, die dann halt mit ihren Kindern dann draußen stehen und dann ein paar Sachen in den Himmel jagen. Und die nehmen das größtenteils alle wieder mit.
Das ist ja cool.
Ja, das habe ich auch noch nicht so gesehen.
Aber ich finde, also was ich am, also das musst du mir jetzt nochmal erklären, du magst am liebsten Raketen. Also das ist ja... Also
Raketen
ist ja,
oder halt diese Fontänen und sowas, ne? Also die, alles was wenigstens noch ein bisschen glitzert und bumm macht dann dazu. Mit Effekten.
Ja, okay. Weil da bin ich überhaupt kein Fan von diesen einzelnen Raketen, weil die tust du dann, die machen dann einfach so hoch, so pssst, und dann bumm. Und dann so, oh, okay.
Dann
musst du eine Drohnenshow.
Drohnenshow?
Ja, es ist bunt, es glitzert, du kannst sogar Figuren machen und es ist nicht laut.
Aber ich kann mir nicht so viele Drohnen auf einmal leisten.
Ah, das ist unpraktisch. Ah.
Aber vielleicht kann ich ja jetzt mit der neuen Zoo-Connection irgendwie was anfangen, dass wir da irgendwie ein paar Vögel zurecht dressieren mit LED-Halsbändern oder so. Statt Drohnen ein paar abgerichtete Kolibris.
Kolibris, oh Gott, nee, die Haltung ist super schwierig. Nee, ich wäre eher tatsächlich da, ich habe jetzt gerade an Eulen und so etwas gedacht, ich meine, die sind ja nachtaktiv, das wäre schon so, ne, ein Vorteil, zudem werden sie trotzdem schon zur Falknerei und so etwas genutzt, auch möglich, aber das Problem ist, ob sie auch nachts wiederkommen und machen, was du willst, ach, das ist ein anderes Ding.
Dann eher Tauben.
Ne, Tauben fliegen einfach nur weg.
Die fliegen ja nur geradeaus. Ja.
Brieftauben. Hier so eine, diese irgendwo aussetzen und dann quer übers Land fliegen und wieder reinkommen. Das wäre doch eine Möglichkeit. Den einfach Lichter andingsen, dann fliegen sie halt nur, weiß ich nicht, 300, 400 Meter zum Taubenschlag und dann los geht's. Aber die sind tagaktiv, das ist halt problematisch.
Tja. Da müssen wir noch dran arbeiten an der Idee.
Ja.
Das stimmt.
Fledermäuse.
Oder Flughunde.
Ja. Oh, naja. Diese riesigen Flughunde, die sind geil.
Fledermäuse habe ich hier sogar um die Ecke.
Verdammt, jetzt haben wir noch eine Idee gemacht.
Ach, scheiße, ich muss morgen früh aufstehen. Nein, ich gehe keine Fledermäuse jagen. Obwohl die Jahreszeit sowieso wahrscheinlich eher weniger.
Ich weiß gar nicht, also was machen die denn im Winter, die Fledermäuse? Wo sind denn die da? Fliegen die in den Süden? Nee, oder?
Nee, die ruhen sich aus. Sie machen sogenannte Winterruhe.
Ah ja.
Also Winterschlaf ist es jetzt, machen kaum Tiere. Die meisten Tiere machen Winterruhe. Bär zum Beispiel auch. Der steht trotzdem meistens einmal am Tag auf und geht einmal kurz eine Runde und legt sich wieder hin oder geht auf Klo.
Ich bin also in der Winterruhe. Das ist sehr schön.
Ja. Ja, am meisten mag ich die Reptilien, die da richtig Winterstarre machen. Also das wäre ich am liebsten. Sich einbuddeln. Also es gibt Berichte ja von Landschildkröten, wo sogar der Hintern eingefroren ist und die kommen trotzdem wieder hoch. Bist einfach weg und kommst einfach im Sommer mal wieder und dann ist gut. Das wäre die beste Möglichkeit, glaube ich.
Kann ich mir auch gut vorstellen, ja.
Ja.
So viel wie ich schlafe, da ist es auf jeden Fall auch, bin ich wahrscheinlich auch ein Reptil. Und dann die Nacht überwach. Naja, das sind mir die Liebsten.
Ja, bin ich aber auch, also.
Was auch lieb ist, ist Weihnachten, weil das ist das Fest der Liebe. Und da jetzt.
Ja.
Der Übergang war in Ordnung. Den kann man machen. Aber die Frage ist, was gibt's denn bei euch zu Weihnachten?
Meinst du jetzt an Essen oder Geschenken?
Ja, an Essen.
Irgendwas mit Braten und Geflügel wahrscheinlich irgendwo.
Braten und Geflügel?
Nee, es sind ja mehrere Tage, ne? Du musst ja dann einmal zum einen Familienteil, dann zum anderen Familienteil, dann Weihnachten mit Freunden und also da hast du ganz viel Auswahl.
Ja, ich meine jetzt aber an dem Weihnachtsabend tatsächlich dann. An dem 24.
Das kann alles Mögliche sein. Das ist bei uns meistens, also es gibt ja nicht den richtigen Weihnachtsabend, also es fängt ja bei uns meistens schon halt von mittags an. Das ist alles Mögliche. Das einzig Wichtige ist, dass es Baumkuchen gibt. Der Rest ist... kann sein. Aber Baumkuchen ist wichtig.
Der wird dann selbst gemacht, der Baumkuchen.
Klar.
Lin, wie ist es bei dir?
Ich weiß es noch nicht. Ich werde wahrscheinlich oder vielleicht meinen Weihnachtsabend alleine zu Hause mit meinen drei Katzen und dem Kaninchen verbringen.
Mhm.
Also, ja.
Möhrchen für alle.
Ja! Nein, eher Katzenfutter. Mein Kaninchen, also ist auch freilaufend in der Wohnung. Es geht immer ans Katzenfutter. Also Katzenfutter für alle, los geht's.
Wow. Gibt's dann auch Geschenke für die Tierchen?
Ja klar, es sind schon gekauft, ganz viel Spielzeug und so etwas natürlich, ja. Obwohl es immer so ist, man kauft ein teures Spielzeug und stellt in einen Karton hin oder irgend so ein doofes
Plastik. Der Karton davon ist cooler.
Und dann, genau, ey, jedes Mal. Oder ich inzwischen bin ich dazu übergegangen, diese Papierluftschlangen für die zu holen und dann kann man damit spielen, weißt du, das ist halt.
Auch nicht schlecht.
Ja.
Ben, gibt's für deine Tiere irgendwas zu Weihnachten? Tust du ihnen irgendwas Gutes?
Ich könnte ein bisschen Lebendfutter mal reinschmeißen. Aber das kriegen sie ja nach Weihnachten.
Warum?
Ja, auch vor Weihnachten weg. Und ich komme erst nach Weihnachten wieder. Und dann kriegen sie quasi zwischen den Feiertagen dann mal was Leckeres zum Ampfen.
Ah. Hervorragend.
Wie lange bist du dann weg und wie machst du das mit deinen Tierchen? Also guckt dann jemand nach oder hast du eine Kamera, die dir dann sagt, oh, es läuft irgendwas schief oder...
Nee, also ich habe die am Futterautomaten, die Fische.
Ah, okay.
Die haben so einen schönen Futterautomaten, der hält theoretischerweise bis zu 3 Wochen durch.
Oh, okay, krass.
Die Garnelen kriegen einfach Hokkaido-Chips und Seemandelbaumblätter ein paar mehr reingeschmissen.
Mhm.
Das hält dann auch, also Seemandelbaumblätter, wenn ich die reinschmeiße, die halten bei denen locker 2-3 Wochen als Zusatznahrung. Und der Rest, so Hokkaido-Chips halten sich ja auch relativ lang. Ab und an vielleicht nochmal so eine Wälztablette oder so. Je nachdem, wie lange ich wegbleibe. Aber so eine Woche ist damit ohne Probleme möglich, auch 2. Und
okay.
Im Zweifelsfall müsste ich dann da auch einen Automaten dranhängen.
Ja, na, das ist ja entspannt. Ich habe immer Angst bei Aquarien. Ich habe meins jetzt auch wieder fertig gemacht.
Mhm.
Ich habe es übrigens aufgefüllt auf 60 Liter.
Yay!
Ja. Dass der Filter ausfällt oder irgendetwas. Oder ne, zu wenig Wasser und der Heizer überhitzt. Oder irgendwo doch mal, warum auch immer, ein Sprung reinkommt oder die Katzen reinspringen oder so. Ich habe immer Schiss. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich da eine Kamera drauf richten soll. Mach dann gleich einen Livestream natürlich ran, dass ich 24/7 Aquarien gucken kann oder irgendwas. Ja, weil ich halt da so Schiss vor habe, echt. Das ist halt. Ja?
Also, das ist bisher.
Habt ihr irgendwelche Maßnahmen oder?
Also, bei mir ist es halt so: die Nachbarn unter mir haben meine Nummer für Notfälle. Falls es anfängt durchzutropfen. Aber.
Das ist ein bisschen spät.
Ja, aber das ist halt das, was ich dann da nur anbieten kann. Und da guckt dann auch nochmal so einmal die Woche jemand vorbei, ob da irgendwas ist.
Okay.
Aber
na, ich kenne es halt nur aus vielen Aquarien, also jetzt zootechnisch und so etwas. Die haben halt Notfalltelefone mit einem Elektrikteil ran, dass wenn der Wasserstand niedriger als das ist und so etwas, das dann gleich ein Notfallsignal ausgesandt wird.
Ja, ja, es kommt halt. Ja?
Ich habe ja, mein Terrarium ist quasi so ein bisschen smarter gestaltet. Also ich tue zum Beispiel meine Beleuchtung und meine Pumpe zum Beispiel auch alles über HomeKit steuern, also über Apple. Das heißt, wenn da irgendwas ist, kann ich das dann halt sehen von der Ferne aus auch. Und ich habe auch eine Kamera drauf gerichtet, falls da irgendwie, gerade bei den Geckos, wenn ich dann irgendwie merke, es war dann zu spät, aber wenn dann die Tür offen ist oder so, dann ungünstig oder wenn es halt ausläuft. Ich hatte auch damals mal so ein, es gibt ja von verschiedenen Herstellern dann solche Wassersensoren oder wie so Wasserbänder, die man dann quasi um das Terrarium drum rumlegen kann oder um das Aquarium. Und wenn da halt Wasser drauf kommt, dann piept das halt und gibt dir dann halt auch eine Nachricht auf dein Handy und dann kannst du da halt hingehen.
Okay.
Also ich denke, also da gibt es einiges an Möglichkeiten. Also es gibt bei diesen Computersystemen von GHL oder so, ne? Da kriegst du ja Live-Updates, du kannst ja auch JBL und so, die haben ja auch eine Aquarien-Cam, die du dann übers Internet jederzeit aufrufen kannst. Also du kannst es halt schon sehr stark durchautomatisieren und elektronisch absichern. Das Einzige, was ich mal wirklich hatte, war, da hatten wir plötzlich einen halben Tag Stromausfall auf einer von zwei Phasen im Haus. Und da musste ich dann das Ganze, die ganzen Aquariensachen alle dann abstecken und in die andere Phase einstecken. Das heißt, ich hatte nur im Schlafzimmer noch Strom und dann hängen die alle nachher an der Dose im Schlafzimmer.
Und dann fällt die auch aus, weil die schon alles rausspringt.
Das zum Glück nicht. Aber die haben versucht, die andere Phase mehrfach hochzufahren und ich habe hier dann die Sicherung schon rausgezogen gehabt, also nach dem ersten Fehlstart, weil die Leute natürlich alle ihre Geräte immer noch da dran hatten und jedes Mal, wenn die das versucht haben, wieder anzuschalten, hat es denen die Sicherung rausgehauen. Ne?
Ja.
Weil dann plötzlich alles anging. Und dann sind die von Tür zu Tür gegangen und haben gesagt, bitte schalten Sie mal Ihre Sicherung einmal aus. Und wir kommen nachher an und sagen Ihnen, dass Sie die Sicherung bitte wieder reinstecken dürfen. Aber da war ich zum Glück zu Hause im Homeoffice an dem Tag.
Wollte gerade sagen, zum Glück warst du zu Hause. Also wenn so etwas passiert, wenn du nicht zu Hause bist und das ist irgendwas, keine Ahnung, warmes Aquarium in einem kalten Zimmer oder so, ist halt schon richtig, richtig scheiße.
Also, aber das Schwierige ist dann wäre auch meine sämtliche Technik, die mich darüber in Kenntnis hätte setzen können, auch ausgefallen.
Ja.
Dann hätte ich sozusagen einen Totmannschalter gebraucht, der sagt, ah, das Aquarium hat sich 20 Minuten nicht gemeldet. Achtung, da ist was kaputt.
Ja. Ja, aber dann musst du ja auch noch eine Lösung finden, wie du es reparieren kannst. Das heißt, irgendwen musst du nach Hause schicken oder selbst nach Hause kommen zu dem Zeitpunkt. Was dann auch, also bei meinem Job ist es schwieriger, zu dem einfach mal zu sagen, ja, ich muss jetzt weg, das Aquarium hat irgendwas zu Hause. Ja.
Das stimmt, aber das hast du ja prinzipiell mit allem. Also zum Beispiel auch, wenn wenn man sich da so Gedanken macht, man sollte natürlich sich diese Gedanken machen, aber zum Beispiel auch mit Hunden ist ja das Gleiche. Kann man dann auch so hingehen, wenn ich jetzt mit den Gassi gehe und die nehmen dann irgendwo, sind dann irgendwo im Busch und da ist auf einmal irgendwas giftig, ist das dann auch blöd. gab es ja auch schon diverseste Vorfälle, wo dann irgendwelche Leute, die meinten, da irgendwie Rache üben zu müssen oder warum
Giftköder
auch Giftköder gemacht haben oder da irgendwelche Würstchen mit Rasiermesserklingen dort irgendwie reingemacht, wo man sich dann auch so fragt, was, also warum?
Wie viel Langeweile muss man in seinem Leben haben?
Wie viel Bösartigkeit muss man denn in seinem Leben haben? Langeweile würde ich das gar nicht bezeichnen, weil.
Also ich habe ja Praktikum in einer kleinen Tierarztpraxis gemacht, als Schüler damals noch. Und da kam ein Hund rein zum Schluss, der hat Rattengift gefressen. Wahrscheinlich aus so einem Köder. Und das ist eines der schlimmsten Sachen, die ich je gesehen habe. Und ich wünsche jedem Menschen, der so einen Köder macht, dass er so ein Tier sieht, wie es daran stirbt. Weil es wirklich eines der schlimmsten Sachen ist, die du sehen kannst. Und das ist auch ein Grund, warum ich selbst gegen Gifte bin, beim Töten von Ratten oder so etwas, sondern eher lebend falle. Weil das ist wirklich eines der schlimmsten Tode, finde ich, die ich je gesehen habe. Will ich nicht.
Was nicht ganz so schlimm ist, ist uns zu sehen. Denn
mal wieder zu einem guten Thema kommen, ne?
Ja. Genau. Denn uns könnt ihr auch auf diversen Social-Media-Plattformen sehen. Denn wir sind natürlich auch während der Weihnachtstage für euch da und für euch erreichbar, falls euch irgendwelche Sachen auf der Seele brennen. Wir haben es vorhin schon gesagt, könnt ihr uns die sehr, sehr gerne stellen. Dann können wir die in 2 Wochen dann zur nächsten und eventuell dann schon, mal schauen, ob es dann so wird, die letzte Folge oder vielleicht die vorletzte Folge für dieses Jahr dann auch beantworten. Also stellt da gerne nochmal eure Fragen, dann machen wir uns nochmal eine schöne, knusprige,
schöne... Wie kommst du da jetzt raus aus deinem Knusper?
Eine schöne, knusprig, saftig, knackige Folge draus. Also gerne mit dabei sein. Und falls ihr jetzt sagt, Mensch, das klingt so sympathisch, ich wäre gerne bei der knusprigen Folge mit dabei, dann schreibt uns da auch gerne, dann können wir euch da auch mit reinladen, hier in unser lustiges Beisammensein. Ansonsten würde ich nämlich auch sagen, weil wir haben jetzt schon gut die Zeit gefüllt, war es das tatsächlich auch mit dieser Folge. Lin, hast du noch irgendwelche Sachen? Genau.
Ja, und zwar hat die Mike hat wirklich eine Frage gestellt zu Wasserschildkröten, Zierschildkröten. Und zwar bei Nachzuchten von kleinbleibenden Zierschildkröten. Welche Wasserhöhe wäre optimal am Anfang? Was sagt ihr dazu?
Da bin ich definitiv in der falschen Tiefe.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß es halt tatsächlich auch nicht. Also mit Wasserschildkröten habe ich das auch nicht so.
Was war in deinem Kaffee heute drin?
Habe ich mich jetzt auch noch nicht so informiert. Ich würde tatsächlich aber trotzdem denken, dass, also ich sehe das manchmal in so Zooläden, die haben dann so 4 Zentimeter Wasser drin, aber dann halt auch viele Bereiche, wo die halt hochgehen können. Und vor allen Dingen ist es da halt wichtig, dass man bei den kleinbleibenden Zierschildkröten dann möglichst flache Ausstiege hat. Also bei den größeren ist es so, dass die dann halt schneller da irgendwie rauskommen, weil sie es halt schon gelernt haben, aber bei den kleineren ist es dann halt wichtig, dass die möglichst flach den Ausstieg haben, damit die halt dann entspannter da hochkrabbeln können, falls halt wirklich was ist und das dann halt auch in der Reichweite, also wenn du jetzt so ein großes Aquarium hast, dass du dann halt auf beiden Seiten und am besten auch in der Mitte irgendwie so eine Plattform schaffst, wo die eventuell dann rausgehen können, das ist glaube ich wichtig, ansonsten ja, eine genaue Höhe weiß ich da jetzt tatsächlich auch nicht.
Aber da wäre ich auch so bei dir. Das Wichtige sind tatsächlich die flachen Ausstiege, denn ich sage einfach auch, also jegliche Wasserschildkröte lebt ja auch in der Natur, in tiefen Gewässern, das sollte kein Problem sein. Das Wichtige sind die flachen Ausstiege. Ja. Dass die ordentlich an Land kommen können, ertrinken werden sie, denke ich mal, nie. Genau.
Richtig, aber trotzdem einfach zum Aufwärmen und so ist es halt von Vorteil, wenn die da rausgehen können.
Ja.
Genau, gut, dann hätte man die Frage auch abgehakt. Genauso wie diese Folge hier. Es war sehr schön, mal so ein paar Einblicke zu bekommen hinter die Kulissen bei Zoos. Ich bin auch sehr gespannt, was dann unser anderer Gast dann mal sagt, wenn er dann mal Zeit hat, weil der ist auch sehr, sehr beschäftigt und auch eine große Größe, gerade in dem Bereich Terroristik. Aber
ich bin sehr gespannt, wen ihr rangezogen habt.
Ja, bin ich gerade noch am Klären. Vielleicht kommt das da im Januar. Ich will da aber noch nicht so viel versprechen, weil wie gesagt, er ist da sehr unterwegs. Ansonsten würde ich auch sagen, war es mir eine Ehre, mit euch hier diesen wunderbaren 7. Dezember zu verbringen heute Abend.
Juhu. Und vielen Dank, dass du dabei warst, liebe Lin.
Genau.
Ja, ich danke auch, dass ich da sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Kein Problem, immer wieder gern.
Sicher.
Wenn es neue Erkenntnisse gibt, spätestens dann, wenn bei euch dann das alles aufgebaut ist und ihr da fertig seid mit eurem Aquarium und Terrarium-Dings.
Ja.
Genau. Gut, Ben, hast du noch irgendwas?
Nein, ich bin für heute erstmal durch.
Dann sage ich auch Tschüss.
Auch mit den Themen.
Sehr gut, dann sage ich auch Tschüss und übergebe Lynn jetzt das Wort zum Schluss.
Was? Okay. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Schön, dass ihr dabei wart mit einer Folge, bei einer Folge mit mir. Und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns, ihr euch hoffentlich vor dem Glas und eure Tiere hinter Glas seht. Bis dann. Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Eine fangfrische Folge hinter Glas erwartet dich wieder in 2 Wochen. Bis dahin besuch gerne Aquaterra TV und God of Sloths. Gefällt dir Hinterglas? Dann folg unserem Podcast gerne auf einer Streaming-Plattform deiner Wahl und verpasst keine neuen Folgen. Ciao!